Alexander Melnikow, Isabel Faust und Jean-Guillen Queyras mit dem zweiten Satz, lebhaft, doch nicht zu rasch, aus dem Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nummer 1 D-Moll von Robert Schumann. Musik also von einem Juristen. Robert Schumann hat jedenfalls Jura studiert, aber auch während des Studiums wohl vor allem Musik gemacht. Und das gilt ja nicht für wenige Juristen, dass sie noch was anderes machen. Die Krone der Schöpfung, Löffel heißt heute die Matinee, und Horst Wesemann ist auch Jurist und macht Löffel. Er schnitzt sie nämlich. Guten Morgen, Herr Wesemann.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Als Anwalt braucht man vielleicht ein bisschen Ausgleich zum Beruf, gerade wenn man Strafverteidiger ist. Aber was war bei Ihnen der Grund, warum Sie sich gerade für die Löffel entschieden haben?
Also, ich sag mal, als Jungs läuft man immer durch den Wald mit einem Messer in der Hand und schnitzt so vor sich hin. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht bei den Wanderungen. Und irgendwann in den 90er Jahren bekam ich ein Besteck geschenkt, mit dem man auch einen Löffel aushöhlen konnte.
Das ist so ein spezielles Besteck mit Schnitzapparaturen, oder?
Ja, Schnitzmesser und einen sogenannten Hohlbeitel, mit dem man sozusagen eine Laffe aushöhlen konnte. Und da habe ich mir so gedacht, ich möchte mal was Praktisches für die Küche machen. Und das war in einem Dorf in Italien, oben am Lago Maggiore. Und als ich dann den ersten Löffel fertig hatte, dann fragten mich alle nach, kann ich nicht auch so einen Löffel haben?
Der ist offenbar ganz gut geworden.
Der ist ganz gut geworden. Das war so ein kleiner Probierlöffel. Wir haben dann gemeint, wir gründen jetzt mal die Probierlöffel-Tradition. Jeder Koch läuft mit einem Löffel rum, mit dem er die Suppen probieren kann.
Das heißt, Sie haben den nicht nur für die Küche gedacht, sondern tatsächlich auch in der Küche benutzt?
Ja, den haben wir auch in der Küche benutzt.
Als Probierlöffel?
Naja, als Probierlöffel, diese Tradition, die wir da erfunden haben, ist auch nur narrativ. Also.
Aber eine schöne Geschichte.
Naja, ja, wir haben eine große Küche und wir sind da mit vielen Leuten dort in dem Dorf immer gewesen. Und insofern eigneten sich da Löffel mit langem Stiel immer besonders gut für die Küche.
Man muss vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass es mittlerweile, wenn ich richtig gelesen habe, bei Ihnen auf der Webseite 700 oder mehr als 700 Löffel sind, die Sie geschnitzt haben. Also das war nicht nur so eine momentane Erscheinung, sondern Sie haben sich irgendwie an den Löffeln festgebissen.
So ist das, ja. Jetzt bin ich bei 729, den ich heute Morgen gerade fertiggestellt habe. Aber solange ich noch berufstätig war, das war bis 2018, war das doch etwas zurückhaltend mit dem Schnitzen. Jetzt habe ich voll aufgedreht. Also jetzt hält mich nichts mehr.
Aber das ist nicht immer der gleiche Löffel. Sie machen durchaus unterschiedliche, ne?
Ich mache unten ganz unterschiedliche Löffel. Kein Löffel ist wie ein zweiter. Und eben interessant ist vor allen Dingen, dass ich immer ganz verschiedene Hölzer mir aussuche, die vielleicht auch eine Geschichte haben.
Inwiefern?
Zum Beispiel hat man hier an einer Straße eine Spundwand ausgewechselt aus Eiche. Diese Spundwand ist am frühen 17. Jahrhundert gesetzt worden. Als wir das gesehen haben, haben wir uns ein paar Stücke Holz davon gesichert, von der ausgebauten Spundwand. Und daraus habe ich den Löffel gemacht.
Und hat das Holz, das Sie verwenden, dann auch Einfluss darauf, wie der Löffel wird? Also lesen Sie das irgendwie?
Ja, ich sage das immer so. Ich mache nur sichtbar, was in dem Löffel drin ist.
Mhm. Und wie war das mit dem Holz aus dieser Spundwand?
Na, das waren jetzt eben 2 Meter große Löffel. Und zwar haben wir da uns eine Geschichte dazu ausgedacht, weil das Holz ja nun über 400 Jahre alt ist. Und in diesem Sommer, der Fegesacker Hafen 400 Jahre alt wurde, haben wir uns eine Geschichte ausgedacht und haben gesagt, behauptet, dass früher die Heringsfischer, die in Fegesack ansässig waren, immer einen Löffel mitgeführt haben auf dem Schiff als sozusagen Glücksbringer. Und diesen Löffel haben wir dann nachgebaut.
2 Meter groß.
2 Meter, über 2 Meter.
Kann man auch zur Not als Rettungsfloß verwenden.
Kann man auch als Rettungsfloß verwenden, ja.
Das heißt, die Löffel haben für Sie jetzt nicht nur eine praktische Bedeutung, so fing es vielleicht an, mal irgendwie was Praktisches machen, sondern mittlerweile sind die Löffel auch Symbole für was, ne?
Ja, der Löffel ist, ich sag mal, das ist das wichtigste Essgerät, was ich mir vorstellen kann, abgesehen von dem Messer, was viel älter ist noch als der Löffel. Aber der Löffel ist sozusagen das Instrument, mit dem sozusagen unser Leben beginnt. Das ist das erste Instrument, was wir in die Hand bekommen als Kleinkind. Und es ist vielleicht auch das letzte, bis wir dann den Löffel abgeben.
Mhm. Deswegen machen Sie auch nicht nur bloße Löffel, sondern auch sogenannte Löffelbänder, wo man die reinstecken kann. Und, das habe ich auf Ihrer Webseite auch gesehen, Sie machen parallel zum Löffel große Bretter, in die sozusagen, ich nenne es jetzt mal Teller, aber eigentlich ist es nur eine Vertiefung, eingearbeitet sind. Woher kommt denn das?
Naja, ich habe das entdeckt, dass auch im 17. Jahrhundert in Norditalien und später habe ich dann noch gefunden, auch in Griechenland üblicherweise, da gab es Tische, in denen sozusagen diese Mulden eingelassen waren, aus denen sozusagen gegessen wurde.
Die gab es tatsächlich historisch.
Die gab es tatsächlich. Mhm. Wenn man heute noch bei den Klöstern in Griechenland schaut, auf den Bildern, die im Internet so zu sehen sind, dann sieht man auch solche Bretter noch mit diesen Vertiefungen. Daran wollte ich anknüpfen.
Also Sie sind mittlerweile auch zu einem richtigen Löffelexperten geworden und forschen sozusagen historisch auch dazu und gucken sich an, in welchen Kontexten der Löffel aufgetaucht ist.
Ja, das ist so. Wenn man sich mit einem solchen Thema beschäftigt, dann bleibt das nicht dabei, nur Löffel zu schnitzen, sondern ich habe mir dann auch Literatur besorgt. Ich habe alles gelesen über die Kulturgeschichte des Essens und des Löffels auch. Und dann stößt man natürlich auf solche Geschichten. Also zum Beispiel mit diesem, ich nenne den mal den Suppentisch, wo sozusagen diese Vertiefungen eingelassen sind. Und parallel dazu gibt es doch diese Löffelbänder, die Sie eben erwähnt haben. Das ist eine alte Tradition, die man von den Bauernhöfen her kennt, dass der Bauer hat regelmäßig Löffel geschnitzt, insbesondere im Winter, wenn sozusagen viele andere Arbeiten nicht angefallen waren. Und dann gab es hinter dem Esstisch ein solches Löffelband, in dem jeder seinen eigenen Löffel stecken hatte, den allerdings der Bauer selbst geschnitzt hatte. Und wenn man dann gegessen hatte, dann hat man den anschließend gereinigt, ganz grob, und wieder in das Band reingesteckt. Und dazu gibt's natürlich dann auch einige Geschichten dazu. Beispielsweise, dass die Tochter des Hauses, wenn die außerhalb heiratete, dass dann mit ihrem Löffel noch einmal eine Suppe gegessen wurde und dann wurde der Löffel zerbrochen und aus dem Fenster geworfen.
Hat sie einen neuen Löffel gekriegt?
Die hat einen neuen Löffel gekriegt und es sollte das Heimweh bekämpfen.
Ah ja.
Das war sozusagen der Hintergrund.
Beim Löffel, wenn man so dran denkt, hat eigentlich, glaube ich, jeder ein Bild vor Augen gleich, wie so ein Löffel aussieht.
Ja.
Ist der eigentlich im Laufe der Geschichte stark verändert worden, der Löffel? Gibt es da unterschiedliche Modelle oder ist das doch mehr oder weniger immer der gleiche geblieben?
Naja, den Löffel zeichnet ja aus, dass er vorne eine Laffe hat, eine Vertiefung, in der sozusagen eine flüssige Speise sozusagen aufgenommen werden kann und ein Stiel. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich auch überhaupt heiße Speisen zu mir nehmen kann mit einem solchen Löffel. Das findet sich dann über die Jahrtausende immer wieder, ne? Ich habe also im Riedbeck-Museum in Zürich gibt es Löffel, die auch 4000 Jahre alt sein sollen, aus Holz. Als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, ich habe früher schon mal gelebt. Ich glaube, die habe ich auch schon mal geschnitzt.
Sehen genauso aus wie Ihre Löffel.
Ja. Mhm. Also von daher hat sich da nicht so sehr viel verändert. Aber es gibt natürlich so Verzierungen an den Löffeln, insbesondere am Stiel. Je nach Epoche sind ja sozusagen andere Dinge da am Stiel aufgetaucht, ne?
Jetzt haben Sie über 700 Löffel schon angefertigt. Ist der Lieblingslöffel, den Sie benutzen, auch ein selbstgemachter?
Ja, das ist ein Lieblingslöffel. Das ist ein Holz aus dem Buchsbaum. Jetzt im vergangenen Jahr war es ja der Buchsbaumzünsler, der viele Buchsbäume gekillt hat. Da habe ich dann sehr viel Holz von den Nachbarn bekommen und von den Kleingärtnern aus der Umgebung. Und das ist einfach wunderbares Holz im Ergebnis. Ganz, ganz dicht. Also man nennt das auch das weiße Ebenholz. Oder das wie eben Holz Westeuropas. Und das kann man sozusagen so bearbeiten, dass das eine extrem glatte Oberfläche hat im Ergebnis. Und das ist besonders ein Handschmeichler.
Ah ja, okay. Also so eine schöne glatte Oberfläche. Hat er aber auch eine bestimmte Form, die Sie besonders gerne mögen? Unterscheiden Sie da?
Nö, das nicht. Also es gibt eine Form, die sich da auch wiederholt. Das ist die Form eines Weidenblatts. Und zwar ist da Hintergrund die Geschichte, dass angeblich im Mittelalter der koreanische Kaiser verfügt hat, dass zukünftig alle Löffel nur noch die Form eines Weidenblatts haben dürfen und aus der Weide geschnitzt werden sollten, weil er so von Kopfschmerzen geplagt, dass er meinte, er könne sich darüber eine Linderung verschaffen, was nicht ganz ohne Hintergrund ist, weil wir wissen ja, dass in der Weide auch Stoffe auftauchen, die sich nachher im Aspirin wiederfinden, ne?
Ja, das frage ich mich eh. Gibt es denn eigentlich nicht auch Holz, aus dem man gar keine Löffel machen kann, weil das schmeckt einfach so stark, dass man da nichts mehr von der Suppe hat?
Naja, es gibt einfach Hölzer, die eigentlich auch giftig sind. Also selbst die von der Eibe, da wird auch das Holz selbst als giftig bezeichnet und der Buchsbaum wird auch als das Holz auch als giftig bezeichnet. Aber ich sag mal so, in welchen Dosierungen würde ich denn etwas zu mir nehmen, wenn ich das Holz nicht esse, sondern nur damit eine Suppe verspeise? Also das bewegt sich jenseits einer homöopathischen Dosierung und von daher sehe ich da gar kein Risiko.
Haben Sie sich einen Schlusspunkt gesetzt? Also sagen Sie, bei 1000 ist Feierabend?
Nö, das hängt ein bisschen davon ab, was meine Gesundheit macht. Ich bin jetzt auch 73 Jahre, irgendwann hört das vielleicht auf mit meinen Fertigkeiten, handwerklichen Fertigkeiten, aber so lange mache ich das.
bis er den Löffel abgibt. Horst Wiesemann fertigt die Krone der Schöpfung. Löffel nämlich, so heißt heute die Matinee in SWR 2. Herr Wiesemann, vielen Dank für den Besuch in SWR 2.
Gern geschehen.